Schön sein Samstag von mir, Marie. Meine Co-Host Luisa ist ja weiterhin am Schuckeln und am Stillen. Sie macht weiterhin Babypause und deshalb nutze ich die Gelegenheit, mir einfach hier alle Gäste einzuladen, mit denen ich immer schon mal quatschen wollte, die auch Wissenschaftsfans sind und deswegen werden wir hier einfach gute Gespräche haben, auch heute. Und Louis, wenn du das hier heute hörst, dann könnte das eigentlich eine gute Folge auch für dich sein, wenn dir langsam keine gute Nachtgeschichten mehr einfallen. Denn wir werden heute vielleicht auch so eine Art Fantasiereise machen. Also wir kombinieren auf jeden Fall Fantasie und Wissenschaft. Gucken mal, wo da so die Grenze von was ist. Denn Jack und Anne vom Podcast Wissen hinter den Kulissen sind zu Gast. Hallöchen.
Hallo.
Hi. Ach, das ist so schön, dass ihr da seid, denn ich verfolge euch schon eine Weile und liebe das. Ihr checkt ja wirklich Filme, ne? Also ihr nehmt die Fantasie, bringt ihr an ihre Grenzen.
Und die bringt uns immer mal an unsere Grenzen, denn wir versuchen natürlich irgendwie wissenschaftliche Dinge zu finden aus der realen Welt, die die Phänomene dann erklären können oder vielleicht sogar, wo man es nachmachen kann, ne? Also es gibt ja auch manche Sachen, die werden
Ja.
gezeigt und dann kann man das tatsächlich manchmal sogar zu Hause irgendwie nachmachen mit kleinen Experimenten. Aber da sind die Leute in Hollywood natürlich sehr spitzfindig bei ihren Erklärungen und bei ihren Sachen, die sie uns zeigen. Das ist auch für uns manchmal ein bisschen Rechercheaufwand, da zu gucken, was könnte denn jetzt irgendwie physikalisch oder biologisch auf die Sachen passen, die wir da sehen.
Aber manchmal ist es auch
Ja, also.
überraschend gut. Also ich bin manchmal selber überrascht. Wir haben irgendein Phänomen und dann findet man auch wirklich eine Erklärung. Also ja, manchmal bin ich da selber überrascht, weil ich denke, es gibt so viele Sachen, wo man sich sagt, ja, nee, hat ja gar nichts mit Wissenschaft zu tun und dann ist es doch irgendwie wissenschaftlich.
Und wissenschaftlich bedeutet ja oft, so ist es überhaupt möglich, ne? Also wären Dinge, die man in Filmen sieht, wären die überhaupt in echt machbar?
Ja, genau. Das ist die Herausforderung dann daran. Und häufig ist es ja auch so ein Rückwärtsinspirieren, ne? Also das, was wir in Filmen sehen, das ist natürlich inspiriert von der Wissenschaft. Deswegen heißt es ja häufig auch Science Fiction. Deswegen ist die Verbindung auch manchmal dann doch gar nicht so lang, ne? Weil man sagen kann, okay, die haben sich jetzt hier auf irgendwelche Weltraumtechnologie berufen. Da kennt sich Anne dann besonders gut aus und kann da was zu sagen. Und dann wird da wieder ein Schuh draus.
Ja, vielleicht stellen wir auch euch einfach noch mal so ein bisschen vor. Wir haben jetzt schon gehört, so ganz grob, was in eurem Podcast abgeht. Aber wer seid ihr denn überhaupt? Also ihr habt ja alle, seid ihr Nerds, würde ich mal sagen. Also in eurer Beschreibung steht sogar, Jack, dass du Power-Nerd bist. Was heißt das?
Ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal so ein fancy Wort gesucht, wo ich dachte, das klingt ein bisschen interessant, aber es ist keine offizielle Berufsbezeichnung.
Okay, aber ihr habt ja, sage ich noch mal, so alle auch so eure Fachgebiete. Ihr seid eigentlich zu dritt. Henry gehört auch noch
Ja.
dazu. Der ist Physiker. Da habe ich sofort verstanden. Und was sind so eure Nischen?
Ich bin auch Physikerin, quasi gleiche Nische. Und Wissenschaftsjournalistin.
Und aber auch Space-Themen sind so dein Ding, oder? Habe ich
Ja,
immer den
voll,
Eindruck.
genau. Also ich habe so eine, oder ich selbst gewählte Spezialisierung in meiner Arbeit auf so Raumfahrt und Astronomie, aber manchmal rede ich auch über andere Physiksachen, die ich gerade cool finde.
Ja, denn Anna hat auch einen Instagram-Kanal. Ihr beide, so, das werden wir auch alles hier verlinken. Da könnt ihr am Ende noch weiter stöbern.
Yay.
Und da reist man auch häufiger mal mit dir in den Weltraum.
Ja, ständig. Also
Ja.
ich kann, manchmal muss ich mich zügeln, aufzuhören, darüber zu reden.
Und hast du ein Lieblingsneuer-Thema, Jack?
Also ich bin nach wie vor, auch nach den, weiß ich nicht, 35. Film immer noch Marvel-Fan. Also ich gucke
Ja.
immer noch gern die Marvel-Filme. Und jetzt ist ja gerade Captain America in den Kinos. Also der hat ja nicht so gute Kritiken bekommen, aber auch den werden wir uns wieder anschauen und auseinandernehmen. Und ja, ich würde sagen, so Filme mache ich sehr gern und ich bastel halt auch sehr gern selber Experimentsachen zusammen, ne? Ich habe eine Science-Show hier in Leipzig viermal im Jahr und da muss ich mir quasi für jede Show ein Bühnenexperiment einfallen lassen. Und ja, da lasse ich mich natürlich auch immer gern inspirieren. Jetzt neulich habe ich einen Röhrenfernseher für 40 € bei eBay Kleinanzeigen mir
Ja.
geholt und habe da fünf dicke Elektromagnete drumherum gebaut und habe die Elektromagnete mit so einem Musiksignal verbunden. Also jetzt neulich bei der Show mit einer E-Gitarre. Die E-Gitarre spielt, dann geht ein Elektromagnet an und weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, Marie, aber wenn man früher mit dem Fernseher vor so einem alten Röhren, also mit dem Magneten vor so einem alten Röhrenfernseher gespielt hat.
Habe ich immer gemacht, klar, erinnere mich noch dran.
Aber das hast du vielleicht schon mal
Wenn
gesehen.
ich.
Es gibt diese Farbeffekte, weißt du, diese Spiralen und so, einfach weil du den Elektronenstrahl im Gerät beeinflusst.
Wow.
Und mit Elektromagneten kann man das dann eben einfach über einen kleinen Computer steuern und dann hat die E-Gitarre sozusagen den Fernseher gesteuert und da coole ich habe gesagt Polarlichter gemacht, weil das auch so schöne grüne Effekte macht.
Ja, Polarlichter würde ich ja eh immer mal sehen.
Polarlichter fürs Wohnzimmer.
Oh, schön. Ja, hast du noch keine Polarlichter gesehen jetzt letztes Jahr, als das so oft in Deutschland zu sehen war?
Ja, nee, das waren dann irgendwie immer nur, ich konnte das dann nur auf dem Handy sehen. Da habe ich mir eingebildet, es wäre, ich würde welche sehen, aber so hundertprozentig. Hast du die also richtig erwischt?
Ja, schon, aber es ist tatsächlich auch so, dass man die mit dem Auge nicht so gut sieht.
Ja.
Also auch wenn die Fotos richtig cool werden, wenn man das lange belichtet, ne, dann sieht man die trotzdem mit dem Auge nur so als so ein Schimmer. Also wenn man es weiß, dann sieht man es. Ich war letztes Jahr auch in Island im Urlaub extra, weil ich die Polarlichter sehen wollte und auch andere coole Island-Sachen machen wollte. Und da hat man es tatsächlich ein bisschen besser gesehen, weil die da auch mehr ins Grüne gegangen sind. Aber auch, und in Deutschland war das wirklich auch fast nur mit dem Handy. Aber gesehen, zu Hause. Also ich fand's crazy, weil ich wollte sie schon immer mal sehen, dann war ich extra in Island und danach ist es halt hier die ganze Zeit und immer und überall gewesen.
Aber in Island, so ist es, war es ähnlich schwach.
Ja.
Also kann ich mir die Reise sparen.
Man ist, glaube ich, so richtig, wird so ein bisschen in die Irre geführt von den ganzen Fotos, die immer so mehrere Sekunden belichtet werden.
Oh.
Leider, ja.
Ja, aber das ist ja eigentlich wieder genau euer Thema. Welche Bilder führen mich in die Irre und welche sind irgendwie real, ne? Wie ist das denn jetzt, wenn wir zusammen einen Filmabend machen würden? Wie wäre das, wenn ihr dabei sitzt?
Also erstmal gibt es ganz, ganz, ganz schöne Snacks dazu.
Die Dreifaltigkeit von Snacks.
Genau, ich war nämlich mal bei Anne zum Filmabend und Anne hat ein Prinzip, das ich sehr liebe. Anne, magst du es kurz erklären?
Ja, es geht so, man braucht immer einen schokoladigen Snack, einen chipsigen Snack und einen weingummigen Snack.
Damit die sich abwechseln.
Und dann kann man die immer im Wechsel essen und dann wird man nie satt. Ja,
sehr gut. Ja, die müssen sich ja auch permanent ausgleichen.
Ja.
Das finde ich schon mal
das
gut.
Das war auf jeden Fall sehr großartig. Und dann wird aber wirklich, also wenn wir für die Folgen recherchieren, das ist ja für uns, wir nennen das Recherche, andere nennen es Filmabend, wir nennen das Recherche.
Schön.
Und tatsächlich sitzen wir dann da, ich weiß nicht, Anne, du machst es, glaube ich, mit Zettel und Stift, oder? Ich tippe es meistens ins Handy ein, also wir machen wirklich so kleine Notizen.
Ja.
Und dann schreibt ihr mit, aber das Auseinanderpflücken macht ihr ja danach erst, ne?
Ja, genau, also ich merke mir nur quasi Szenen, wo ich so denke, geht das wirklich? Keine Ahnung, typisch sind ja auch immer so diese Sachen, jemand rennt auf dem Zug oder so, das sind ja ganz, wo man das eindeutig irgendwie sieht und dann muss man immer noch mal überlegen, was gibt es halt noch so Sachen, die eigentlich auch komisch sind.
Ja.
Genau, und dann muss man halt hinterher das quasi durchkauen.
Aber könnt ihr noch in Ruhe einen Film gucken oder habt ihr immer dann schon diese Science-Brille auf?
Also bei mir ist es so, ich reg mich nur über die Erklärungen auf. Also wenn jetzt was Fantastisches gezeigt wird, wo du weißt, das ist totaler Quatsch, jemand kann fliegen, irgendwas schwebt, irgendwelche Weltraumschlachten und die Raumschiffe drehen sich übelst krass oder sowas, ne? Das kann ich mit großem Vergnügen anschauen, aber wenn sie es dann im Film mit so einer pseudowissenschaftlichen Erklärung herleiten wollen, das finde ich schlimm, weißt du, wenn die dann irgendwie, früher hat man ja vor alles nur Nano gehangen und dann hast du das erklärt, weißt du, dass die Vorsilbe Nano und damit war das für alle erklärt.
Ja.
Mittlerweile ist Nanotechnologie aber so weit verbreitet, dass es nicht mehr reicht. Jetzt hängst du überall ein Quantum davor, ja?
Quanten, genau. Wollte ich auch sagen, ja.
So, und wenn dann irgendwelcher physikalischer Bullshit bei rumkommt, dann regt mich das natürlich auch auf. Ja. Aber ansonsten, das ist natürlich, wir wissen ja auch, dass das Fiktion ist. Da haben wir natürlich großen Spaß dran.
Also es wird richtig wissenschaftlich bei euch im Podcast. Und vielleicht können wir mal zusammen in ein Beispiel tauchen. Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen die Regie oder den Zauberstab an euch abgeben. Denn ich habe mir ein Beispiel gewünscht. Ich würde gerne mit euch in die Harry Potter Welt abtauchen, denn dazu hattet ihr auch eine Folge und habt euch da so ein paar Aspekte wissenschaftlich mal angeguckt.
Ja, das war eine sehr coole Folge, weil wir von vornherein wussten, du kannst Magie natürlich nicht wissenschaftlich erklären. Mhm. Und du siehst natürlich auch in den Filmen und Büchern und bei allem, was im Fantasy-Bereich da passiert, dass Magie ja alles kann. So, also das war von vornherein
das
klar.
Das ist ja auch das Schöne. Ne?
Genau, das ist das Schöne daran. Genau.
Aber tatsächlich kann Magie auch bei Harry Potter ja nicht alles. Also man kann sich ja zum Beispiel nicht Geld zaubern oder so. Also von daher gibt es schon so ein paar Grenzen. Und gefühlt benutzen die Magie auch ein bisschen wissenschaftlich. Also es gibt ja dann auch die Schulfächer und so, aber ich wollte nicht so reingrätschen.
Nee, stimmt. Doch, es wird ja auch, genau, die haben ja auch eine richtige Schule. Ja.
Genau, aber der Vorteil war einfach, dass wir sagen konnten, okay, wir können uns konkrete Phänomene raussuchen. Also wir müssen jetzt nicht versuchen, das große Ganze irgendwie in die Physik zu hieven, unter verbiegen, sondern wir können uns ein paar Sachen anschauen und gucken, welche Pendants es da gibt.
Ja.
Also ich habe zum Beispiel über Antigravitation gesprochen und das Geile bei uns ist dann auch, dass man so einen Deep Dive macht. Also es ging um diese Szene, wo Hermine die Feder zum ersten Mal schweben lässt, hier mit Wingardium Leviosa. Und dann war uns natürlich klar, das geht prinzipiell nicht, aber es gibt natürlich ein paar physikalische Prinzipien, mit denen man Dinge schweben lassen kann. Und was ich dann rausgefunden habe in der Recherche ist, dass es zwischen 1990 und in den frühen 2000er tatsächlich auch bei der NASA große Forschungsprojekte gab, die versucht haben, einen antigravitativen Effekt nachzuweisen. Also die haben geguckt, ob du irgendetwas findest, was quasi Dinge ja nach oben steigen lässt, also quasi abstoßend wirkt. Ne? Schwerkraft ist ja immer anziehend, die hat nur ein Vorzeichen. Und die haben das tatsächlich mit öffentlichen Geldern gefördert, untersucht, und da wirklich verrückte Ideen zugelassen. Es war crazy in dieser Zeit.
Und was kam raus?
Ja, nix.
Schade. Spoiler gibt's
gar
nicht.
Ja. Das Coole war, das fing in England an, in Großbritannien, bei so einem Rüstungskonzern. Und da hat einer gesagt, ja, ich würde gerne Tarnkappenbomber früher erkennen. Ne? Und er hat gesagt, okay, man kann die jetzt versuchen, über Radar zu kriegen. Aber das ist ja eben das Ding von Tarnkappenbomber, dass die Radar Wellen da quasi eben nicht sichtbar sind. Dann hat er gesagt, aber wenn wir jetzt die Gravitation von den Dingern messen könnten, ne? Also die kommen an und dann haben die ja ein Schwerefeld um sich rum sozusagen. Und wenn wir diesen Effekt, den die Masse des Flugzeuges auslöst, wenn wir den irgendwie nachweisen könnten, dann würde uns das sehr viel bringen.
Weil dann wüsste man auch, wie die sich bewegen.
Genau.
So grob?
Ganz genau.
Okay.
Und das hat ihn auf die Idee gebracht, zu sagen, naja, da kann man ja noch ein bisschen weiter dran forschen. Vielleicht gibt es ja nicht nur Dinge, die so ein Schwerefeld jetzt irgendwie messbar machen, sondern vielleicht gibt es ja auch Dinge, die so ein Schwerefeld umkehren. Und das wäre natürlich der absolute Bingo für die gesamte Raumfahrt und ja auch Rüstungsindustrie, weil du dann ohne Kosten oder mit viel weniger Kosten, also brauchst den Treibstoff dann nicht mehr, um Dinge ins All zu bringen oder in die Luft. Du verballerst ja massig Treibstoff, um eine Rakete nach oben zu schicken. Das kostet ja Tausende von Dollar. Und
das wäre echt so die Superpower, ne? So schwere Kraft umkehren.
Ja.
Und deswegen haben die da so viel investiert.
Damit kannst du fett abcashen.
Ja, genau. Ja. Und das Verrückte kommt aber jetzt. Er hat dann quasi gesagt, wie nennen wir das Projekt? Er musste das ja so ein bisschen verkaufen.
Ja.
Und dann haben die so eine Konzeptzeichnung gemacht. Eine Konzeptzeichnung von einem Tarnkappenbomber, der quasi, ja, schwebt. Und dann haben die aber gesagt, das reicht noch nicht. Das muss noch ein bisschen futuristischer aussehen. Und dann hat er dem Künstler gesagt, mach da mal so grüne Strahlen unten dran. Dass es ein bisschen UFO-mäßig aussieht. Und dann hat der Künstler da so grüne Strahlen dran gemacht. Dann hat er das präsentiert, seinen Vorgesetzten. Es kam mega gut an. Und deswegen hieß das gesamte Projekt bei diesem Rüstungskonzern Project Green Glow. Also der Name kam daher, dass sie das möglichst UFO-mäßig futuristisch machen wollen. Und dann hat er seine Förderung bekommen und konnte da über Jahrzehnte tatsächlich diese Antigravitationsforschung machen.
Wirkt auch wirklich viel glaubwürdiger.
Ist halt auch krass zu sehen, wie gerne die das gehabt hätten. Also, dass sie quasi bereit waren, so viel zu investieren in die Forschung, in die Richtung, obwohl die Chance ja auch am Anfang wahrscheinlich schon sehr gering war, dass es irgendwie was Gutes bei rumkommt.
Ja, stimmt. Aber das heißt also jetzt, wenn wir jetzt nicht direkt so ein Bomber-Ding da schweben lassen wollen, aber vielleicht doch die kleine Feder, gibt es wirklich keine Möglichkeit?
Oh, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten.
Ja, dann also erzähl uns die mal.
Also du hast natürlich es gibt was Cooles, das heißt akustische Levitation. Das machst du mit Ultraschall. Ja? Also mit Schall, der für uns nicht mehr hörbar ist, wo du wirklich weit, weit, weit oberhalb von 20.000 Hertz liegst.
Ist Ultraschall das von den Fledermäusen?
Genau, genau, ja. Und wenn du da quasi die Lautsprecher, sage ich mal, ne, diese Ultraschallspeaker, wenn du die in einer gewissen Art und Weise anordnest und die Schallwellen ganz bestimmt aussendest, dann kommt es zu einer stehenden Welle. Also die Wellen, die überlagern sich und dadurch gibt es quasi ein feststehendes Wellental und einen feststehenden Wellenberg und auch einen Knotenpunkt, wo quasi, ne, das ist genau die Mitte zwischen Berg und Tal. Und in diesem Knotenpunkt kannst du dann quasi so kleine Styroporkügelchen ablegen in der Luft. Also du kannst mit einer Pinzette, da gibt es auch schöne Videos bei YouTube, kannst mit einer Pinzette so ein kleines Styroporkügelchen nehmen und legst es in der Luft ab. Weil genau in diesem Knotenpunkt von dieser stehenden Schallwelle ist quasi der Druck permanent so ausgeglichen und konstant, dass das in der Luft schwebt.
Das ist schon
das
cool.
Das kannst du natürlich nicht für große Objekte machen.
Ja.
Aber
beim Besenfliegen wird es dann noch schwieriger.
Ja,
aber es ist ja an sich super unauffällig, weil das kann niemand hören, dass da gerade dieser Ultraschall parallel läuft. Du musst nur genau wissen, wo diese Stelle ist, weil du es ja auch nicht sehen kannst. Das müsste man halt ein bisschen üben. Aber dann finde ich das schon mal eine ganz gute Idee. Für eine Feder wird es nicht reichen, nur so eine Schaupaukugel.
Also ich könnte mir vorstellen, mit einer kleinen Feder kriegst du das bestimmt hin. Es gab da nämlich noch einen Forscher, der hat das in der Uni Bristol mal demonstriert und der hat das in so einem Volumen von, ich sag mal so von so einem 3D-Drucker, also vielleicht so ein Kubus, ne, so ein Würfel von, sagen wir mal, irgendwie 40x40x40 Zentimetern, ja, hat der quasi diese Speaker angeordnet. Und der konnte dann Folgendes machen, der hat mehrere von diesen Styroporkügelchen in diesem Volumen abgelegt und dann konnte er quasi die Schallwellen von außen so beeinflussen, dass sie sich auch noch bewegt haben.
Die Styroporkugeln haben sich bewegt.
Genau. Und du konntest das quasi nach vorne und hinten, alles nur sehr minimal, ne? Also das sind keine krassen Effekte. Aber es ist möglich. Und von daher könntest du dir auch vorstellen, dass er quasi so eine Feder nimmt, die da reinpackt und die dann mit der Schallwellenmodulation nach oben oder nach unten bewegt.
Aber es wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt noch meine Hand so da drunter halte, so ein bisschen da so mitgehe und tue, als wäre das meine Hand, die diese Kügelchen
dann
bewegt.
Dann geht das nicht mehr. Ja.
Dann geht es nicht, ne? Dann
machst
unterbreche
kaputt,
ich das.
Ja. Okay. Ja, genau.
Schade, leider. Kannst nicht.
Ja, dann muss man die Hand so außerhalb von dieser Kiste so hin und her bewegen.
Genau, du müsst dann quasi wieder einen Zaubertrick draus machen, ne?
Ja.
Dass du sagst, es ist zwar Physik, aber wir machen jetzt einen Zauber draus. Das ist eigentlich ganz cool, das ist umgekehrt.
Das würden wir ja keinem sagen, dass es Physik ist.
Genau, genau.
Ja.
Und dann hast du einen Real-Life-Zaubertrick.
Cool.
Ja, und das kannst du natürlich auch mit starken Magneten machen, ne? Mit supraleitenden Materialien. Das sind so Videos, wo du dann so dampfende Magnete siehst, die sich auf so einer Kreisbahn bewegen. Also da kann man dann auch Dinge schweben lassen, in Anführungszeichen, ne? Das hat dann auch nichts mit Fliegen, also nichts mit Aerodynamik zu tun, sondern es sind dann elektromagnetische Effekte. Aber da gibt es schon ein paar Tricks, mit denen du das gut bewerkstelligen könntest.
Oder du gibst der Feder so ein kleines Triebwerk,
genau,
damit sie sich selber abstoßen kann.
Brennt sie dann?
Ja, aber das ist ein cooler Effekt.
Ja, das ist kleine Nebensache. Ja.
Ja, dann machen wir da noch irgendein Element mit rein, damit das wenigstens grün abbrennt und dann sind wir ja fast bei dem UFO, ne?
Der Green Glow-Effekt.
Anne, du hattest ja auch noch was angeguckt, ne?
Ja, genau. Ich habe da eben schon so mit reingegrätscht, weil ich habe tatsächlich das Ganze mit dem Besen angeguckt.
Besen. Also jetzt nicht nur eine Feder fliegen lassen, sondern du würdest gerne direkt mit dem Besen abdüsen.
Also ich fände es mega cool. Ich glaube, es wäre sehr unbequem auch, auf dem Besen zu sitzen. So viel schon mal vorab, aber wie cool wäre es, wenn du dich da einfach drauf schwingen könntest. Ist
du
natürlich
dann
ein ähnliches
direkt
Problem.
Den Nimbus 2000, ne?
Ja, oder den Feuerblitz.
Ja.
Aber es ist natürlich ein ähnliches Problem wie bei der Feder und wenn wir nochmal so einen Schritt zurückgehen und uns nicht angucken, wie können wir das jetzt machen, was ist jetzt eigentlich das Problem? Und das Problem ist ja Gravitation. Also wir müssen es ja irgendwie schaffen, quasi die Gewichtskraft von uns und dem Besen zu überwinden, um den irgendwie fliegen zu lassen. Und genau, also ich glaube, mit dieser Ultraschallmethode kommen wir da nicht mehr so weit. Man müsste halt wirklich so einen kleinen unauffälligen Antrieb an dem Besen haben, damit das funktioniert. Und wir haben ja gerade schon gesagt, bei so Raketen, was ja erstmal das Naheliegendste wäre, weil klar, du könntest da irgendwie so Jetdüsen dran bauen und dann sagen, okay, ich stoße mich damit vom Boden ab. Aber du brauchst richtig viel Treibstoff. Also du bräuchtest halt, und wo lagern die das? Also das sehen wir zumindest nicht bei Harry Potter und weder im Film noch im Buch wird das irgendwie gesagt, natürlich, weil das ist ja auch mit Magie. Aber bei so einer Rakete ist es ja wirklich so, dass nur dieser kleine obere Teil, also was quasi in dieser Spitze drin ist von der Rakete, das ist meistens die Ladung und der Rest ist immer nur Treibstoff und das ist enorm. Oh. Also ja, wir müssen zwar nicht ins All mit unserem Besen, aber trotzdem irgendwie eine gewisse Höhe erreichen.
Dann wäre der Besen wahrscheinlich sehr dick.
Vermutlich. Oder der hat halt so irgendwie so eine fette Beule irgendwie unten dran, so einen kleinen Tank bräuchte der dann auf jeden Fall. Genau. Oh. Also sieht dann auf jeden Fall auch nicht mehr so mega cool aus. Und dann ist es halt auch so, irgendwann ist so ein Limit erreicht. Also du kannst das nicht und du kannst es dann nicht unendlich groß machen, weil du brauchst dann ja auch wieder Treibstoff, um den ganzen Treibstoff mit hochzuschicken.
Ah ja, also so ein ganzes Quidditch-Spiel wäre schon schwierig.
Ja.
Aber Anna hat den coolen Workaround noch.
Ah, sehr gut.
Genau, der coole Workaround ist jetzt nämlich, und auch dazu gibt es Paper. Also das ist wirklich witzig. Also es gibt so viele, so viel Forschung in irre Gebiete, nenne ich es jetzt mal. Und zwar, das ist der Antimaterie-Antrieb.
Ach krass, nicht nur Antigravitation, sondern jetzt direkt Antimaterie.
Alles wir sind Anti einfach. Wir
sind heute komplett Anti.
Wir sind nicht mehr Nano und auch nicht Quanten. Wir packen jetzt überall einen Anti davor. Tatsächlich tatsächlich gibt es eine Idee von einem Antimaterieantrieb und das funktioniert ja, indem man sagt, ich habe hier mein Teilchen und das Antiteilchen dazu und wenn die sich treffen, dann annihilieren die. Das heißt, die löschen sich gegenseitig aus und dabei entsteht irre viel Energie. Und wenn man jetzt diese Energie halt irgendwie dann nutzen könnte, und da kommen wir nicht drum rum, also wir brauchen trotzdem noch so eine Masse, die wir beschleunigen können in eine bestimmte Richtung, damit wir uns in die andere Richtung bewegen, also wie Newtons drittes Gesetz, Aktion ist gleich Reaktion, also wir stoßen was aus nach hinten, um uns dann nach vorne zu bewegen, also das müssen wir trotzdem noch irgendwie machen, aber wenn wir halt die Energie davon aus dieser Annihilierung von Materie und Antimaterie nehmen können, dann bräuchten wir halt nicht mehr ganz so viel Zeug mitnehmen, wie wenn wir so einen chemischen Antrieb haben, wo wir halt unseren Treibstoff verbrennen und das Gas, was dann ausströmt, quasi das ist, was uns antreibt.
Weil schon super wenig Antimaterie ausreichen würde, ne? Also die Größenordnungen sind sehr, sehr, sehr viel geringer.
Genau.
Das könnte man locker in so einem Besen verstauen.
Ah. Ja, das könnte man auf jeden Fall. Dann hüllst du so ein kleines bisschen den Besenstiel aus und steckst da deine Proton und Antiproton rein und dann geht's los. Genau, das Problem an der ganzen Sache ist natürlich, dass es kaum Antimaterie gibt. Also überall, wo wir hingucken, wir selber sind Materie, alles, was hier in unserer näheren Umgebung ist, ist Materie und es gibt sehr, sehr wenig Antimaterie. Also in kosmischer Strahlung entsteht ein bisschen Antimaterie und natürlich kann man das auch aktiv machen am CERN oder anderen Teilchenbeschleunigern. Es ist aber super aufwendig.
Und teuer.
Und dementsprechend teuer, genau. Und das, also Antimaterie ist quasi das teuerste Zeug, was es so weltweit gibt. Es ist schwer, das zu beziffern, wie teuer das genau wäre. Also, wenn man jetzt sagt, hey, was ist der Kilopreis für Antimaterie? Super schwer zu beziffern, weil du ja einmal diesen Aufwand hast, das herzustellen und dann vielleicht noch so einen Seltenheitsbonus. Also man kann das nur abschätzen. Genau. Also das steht dem Ganzen auch so ein bisschen im Wege, aber grundsätzlich wäre das möglich.
Und das wäre doch auch eigentlich nicht so umweltschädlich, wie jetzt so viel Treibstoff mitzunehmen.
Ja, das ist noch ein netter Bonus dazu, ja.
Ja, man bräuchte nur viel Geld,
man bräuchte ja nicht mal viel Geld, du brauchst dann halt auch viel Antimaterie und viel Zeit wahrscheinlich, um die herzustellen.
Und aber wenn ich die jetzt hätte und ich tue die da in diese kleine Box an meinem Besen, wie kann ich denn garantieren, dass die dann wirklich aufeinander trifft und diese Power entsteht?
Du musst dann halt natürlich, du hast die in hoffentlich separaten Tanks, damit es nicht schon zu früh passiert. Und dann musst du dir vielleicht noch so eine kleine Konstruktion überlegen, wo dann immer so ein Proton und ein Antiproton durch so einen Schlauch gehen und sich dann halt irgendwie treffen in so einer Kammer und das dann passiert. Ja.
Also an den Teilchenbeschleunigern, da werden die, weil du kannst ja, also im Tanklagern klingt jetzt gut, aber ein Tank besteht ja auch aus Materie.
Genau, das ist das Problem.
Und das, genau, du musst es magnetisch einfangen. Also am CERN wird das so gemacht, dass die auch fette Elektromagneten haben und mit diesen Magneten halten die Antimaterie quasi, ich sag mal, in der Mitte, ne? Oder in der Schwebe.
Genau.
Und lassen die dann, beschleunigen die auch magnetisch und lassen die dann quasi kollidieren.
Und das sind auch, da sind wir dann direkt beim nächsten Problem, das zu lagern ist halt auch schwer. Also es ist nicht nur schwer, das herzustellen, sondern auch das zu lagern. Ich habe das jetzt gerade nicht so genau im Kopf, aber ich glaube, der Rekord ist irgendwie 15 Minuten für so Antiwasserstoff. Also da gibt's, es gibt ja verschiedene, also du hast das zum Beispiel das Positron, das ist das Antiteilchen zum Elektron, dann das Antiproton und wenn du die beiden zusammen hast, hast du quasi Antiwasserstoff und da gibt's, also je nachdem, welches Teilchen du hast, gibt's so verschiedene Rekorde, wie lange man die halten kann, aber da, das ist nicht lang.
Es wäre auch ein kurzer Flug.
Sehr kurz, ja.
Wäre dann ziemlich kurzer Flug, ja.
Ja, muss man den Schnatz sehr schnell finden.
Aber da sieht man auch wieder, ne, es geht hier so ein bisschen um das zugrunde liegende Prinzip, also es ist physikalisch nicht unmöglich, es ist aktuell nur unmachbar oder not feasible, würde man sagen. Ne?
Ja.
Ich habe noch eine Frage zum Prinzip. Ja. Bei diesem Teilchenbeschleuniger, habt ihr auch eben gesagt, habe ich das auch so im Kopf, dass die ja dann so richtig aufeinander wie so abgefeuert werden.
Ja.
Ja.
Also, müsste man das auch noch machen oder ist schon quasi, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in einem Raum mit einem Antiteilchen, würden wir uns automatisch schon treffen?
Ja,
das reicht. Noch nicht, oder?
Also du musst nicht das krass abfeuern. Also es geht, also Teilchenbeschleuniger, da ist ja das Ding, du beschleunigst die ja auf so fast Lichtgeschwindigkeit, wenn möglich, damit die dann kollidieren und dann interessante Zerfallsprodukte entstehen, die du dann erforschen kannst. Und das brauchen wir ja in dem Fall nicht. Also es würde ja reichen, wenn die sich einfach auch in einer gemächlichen Geschwindigkeit treffen.
Okay. Immerhin brauchen wir keine Lichtgeschwindigkeit.
Genau, das brauchen wir nicht.
Du müsstest eben nur höllisch.
Andererseits, wenn wir quasi annähernd Lichtgeschwindigkeit hätten bei den Teilchen, dann könnten wir uns auch schneller bewegen. Also es kommt dann ja auch immer darauf an, wie schnell die quasi raus, die Überbleibsel davon dann rauszischen aus unserem Besen. Denn das ist ja dann quasi die Geschwindigkeit, die wir damit erreichen können.
Und wir müssen höllisch aufpassen, dass dieses Aufeinandertreffen tatsächlich wirklich in irgendeiner Kammer stattfindet.
Ja.
Weil wenn die Antimaterie irgendwie rauskommt und deine Beine trifft, dann hast du halt Antibeine, ne? Also.
Dann hast du keine Beine, wenn die Antibeine dich getroffen haben, ja, genau. Dann gehen deine Beine weg.
Und wahrscheinlich auch nicht nur ein kleines Loch, je nachdem, wie viel dann halt da drin gelagert war, ne?
Ja, je nachdem, wie viel. Okay. Genau.
Ja, aber ehrlich gesagt.
Ich kann einen kleinen Fun-Fact fällt mir jetzt gerade noch ein zur Antimaterie, weil wir haben ja gerade gesagt, es ist irgendwie schwierig, das herzustellen in Teilchenbeschleunigern und so weiter, aber ab und zu entsteht das auch mal auf natürliche Art und Weise, also in so verschiedenen Zerfallsprozessen. Und unter anderem passiert das in Bananen. Also in Bananen entstehen Positronen beim
Kaliumzerfall.
Kaliumzerfall, genau.
Aha. Genau, ja. Hey, und was macht man mit denen dann? Dann platzt die Banane oder wie bemerkt man das?
Nein, man bemerkt das gar nicht. Die trifft dann sofort, wenn da so ein Positron entsteht, dann trifft das sofort irgendein Elektron und ist dann weg. Also das merkt man nicht. Und
könnte man das nicht nachmachen mit der Banane? Vielleicht wäre das genau die Lösung.
Jetzt müssten wir ausrechnen, wie viele Bananen wir bräuchten, um den Antimaterieantrieb zu bauen.
Das klingt ein bisschen günstiger trotzdem.
Der Bananenbesen.
Das ist ein schönes Wort.
Harry Potter und der Bananenbesen, ich sehe es schon.
Ja.
Der nächste Teil.
Ist auch so eco-friendly, weil man das dann kompostieren kann.
Stimmt.
Ich habe auch noch einen kleinen Fun-Fact, denn ich habe mir auch noch mal den Zauberstab angeguckt. Der kann ja so leuchten, ne, mit Lumos.
Ja.
Und ich habe mir da mal für meine Science-Show auch angeguckt, was das sein könnte, ne? Also das kann ja nichts sein, was jetzt durchs Glühen verursacht wird, ne, durch Inkandeszenz, sondern das muss ja irgendwie, sonst würde der anfangen zu brennen.
Ja, okay.
Genau. So, das heißt, muss irgendeine Art von Lumineszenz sein, also so kaltes Leuchten. Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, ne? Du kannst es entweder chemisch machen, so Chemolumineszenz, also wenn du zwei Chemikalien zusammenhaust, ne, dann fangen die auch an zu leuchten, ne? Die Reaktion, die erzeugt dann Licht. Da müsste jetzt aber wieder irgendwas Chemisches im Zauberstab gespeichert sein. Das sehen wir jetzt ja nicht. Oder dieser Kern hat halt eben so viel, ich sag mal, ne, chemische Grundmaterie drin, dass das reicht für lange Zeit. Es könnte auch biologisch sein, so Biolumineszenz, wie bei diesen Algen im Meer. Kennt ihr diese Videos, wenn so Leute mit den Füßen durchs Wasser laufen und dann fängt das so an zu leuchten?
Auch schön, ja. Finde ich auch
gut. Ist am Ende auch wieder ein chemischer Prozess, aber halt auf biologischer Basis. Also könnte man kleine Mikroben irgendwie auf dem Besen, auf dem Zauberstab haben, die quasi im richtigen Moment fürs Leuchten zuständig sind, wie bei Glühwürmchen eigentlich.
Ja, ich fände das auch, das wäre schön. Ich fände das auch okay, wenn er dann tagsüber so ein bisschen dunkelgrün wäre. So ein bisschen wie mit Algen bewachsen wäre doch okay.
Aber das arme Glühwürmchen, wenn das eingefangen ist im Zauberstab.
Oh, das stimmt.
Es gibt noch ein paar andere Formen von Lumineszenz, aber das billigste, sage ich mal, wären ja LEDs. Ja? Dass der da
jetzt
vorne
sind wir
eine
schon
LED
bei Elektrik,
hat.
Ne?
Genau, aber pass auf, da gibt es einen coolen Fun-Fact, denn die Handlung von Harry Potter, die spielt ja zwischen 1991 und 1998, wenn wir jetzt die Bücher uns konzentrieren. Also wir sind in den 90ern. Und ratet mal, weil es ist ja ein weißes Leuchten, was er da vorne hat, das macht ja hell.
Ja.
Wann es die erste weiße LED gab?
Ach, das ist noch gar nicht so lange her. Das war, der Nobelpreis dafür gab es, während ich an der Uni war. 2014, 15?
Nee, das ist schon ein bisschen eher. 1996. Aber das ist, je nachdem, welches Buch du betrachtest.
Aber ach so, ja klar, weil die Nobelpreise waren, immer erst deutlich später vergeben werden. Ja, okay, ich erinnere mich
krass,
nur so daran.
Ne? Weil du konntest die weiße LED erst entwickeln, nachdem du die blaue hattest. Und rot und grün hattest du schon sehr, sehr, sehr zeitig. Aber es hat Jahrzehnte gedauert, bis man die blaue LED erfinden konnte. Das hat technische Gründe.
Warte, die blaue oder die weiße?
Die blaue, damit du dann quasi die mischen konntest.
Genau.
Dann die weiße.
Ne, weil wenn du rot, grün und blau mischst, dann kriegst du ja weißes Licht raus. Und deswegen brauchtest du erst die blaue, um dann überhaupt auch LED-Bildschirme und sowas herstellen zu können. Und vorher hattest du halt wirklich nur rot und grün. Und der hat 10 Jahre lang daran gearbeitet. Teilweise so 80-Stunden-Wochen gehabt und hat jeden Tag denselben Experimentalaufbau gehabt, um das hinzukriegen. Und 93 hat es dann geschafft. Also 93 die blaue. Und dann konnte die Firma, für die er gearbeitet hat, 96 dann die erste weiße LED rausbringen. Und das heißt, je nachdem, in welchem Buch und in welchem Jahr wir uns bei Harry Potter befinden, kann es gar keine LED sein, auch wenn es eine coole Erklärung wäre, weil es die weiße LED erst 1996 gab.
Außer natürlich, die Zauberwelt hat sich das schon früher ausgedacht.
Das wäre richtig fies. Das, wirklich, vor allen Dingen für den Typen, so, der so hart gearbeitet hat.
Ja, bräuchten die auf jeden Fall den Nobelpreis.
Ja,
oh Gott. Ja, oder vielleicht müssen wir hinterfragen, ob es wirklich weißes Licht war.
Ja, das in den Büchern weiß ich jetzt nicht. Das wisst ihr besser, wie das beschrieben ist. So. Das in Filmen sieht man das ja so hell leuchten.
Das weiß ich jetzt aber auch gerade nicht, obwohl ich eigentlich sehr gut in Harry Potter Trivia bin. Ob die da jemals was zu sagen?
Aber das Coole ist natürlich, dass du, also das, was du siehst, würde mit einer LED sehr gut gehen, weil das ist ja auch super hell. Und ich bastel ja hier zu Hause auch immer mal und baue so kleine Geräte. Und das ist echt krass, was du mit, also auf minimalem Raum für eine Lichtintensität aus LEDs rausbekommen kannst. Ja, also wie effizient die arbeiten, das ist wirklich beeindruckend. Also da kannst du nicht reingucken, das ist super hell.
Also noch kleiner Service-Tipp an alle, es lohnt sich immer noch mal zu kontrollieren, ob man schon alle seine Lampen gegen LEDs ausgetauscht hat.
Mhm. Ob man in allen seinen Zauberstäben das schon gemacht hat.
Ja, genau.
Ach, schön. Ey, danke euch. Danke für die vielen praktischen Tipps. Ich bin gespannt, wenn ihr jemanden einen Bananenbesen baut, dann bitte Bescheid sagen. Auf jeden Fall uns alle verlinken.
Schon mal Patent anmelden, lieber.
Ja, das vielleicht zuerst. Stimmt, das wäre nicht schlecht. Oder wenn ihr irgendwie noch rausfindet, wie man einen Zauberstab zum Leuchten bringen könnte, ohne ihn abzufackeln, sagt uns auch Bescheid. Und ansonsten sollte man auf jeden Fall bei euch noch reinhören. Also es gibt ja schon ganz viele Folgen zu Big Bang Theory, Planet der Affen, Star Wars. Und bestimmt seid ihr auch offen für Filmtipps.
Auf jeden Fall. Ja. Filmtipps, aber auch gerne alte Filme, wo ihr denkt, oh, da sind ein paar coole Sachen, über die man noch sprechen kann.
Dann meldet euch bei Jack und Anne und bei Henry, den wir jetzt noch nicht kennengelernt haben, aber wenn ihr in dem Podcast hört, lernt ihr ihn auch noch kennen. Und wir hören uns nächsten Science-Samstag wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, passt auf euch auf und tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss. Bye-bye.